Logistik ist immer noch eine sehr männerdominierte Sphäre. Von daher muss ich immer darauf achten, so ein bisschen auch wirklich ernst genommen zu werden. Am Anfang passierte mir das dann schon öfter, dass mich jemand fragte, wie ist denn so dein Praktikum bei Baselperform? Und ich dachte so, ja, nicht ganz. In Singapur ist diese ganze Startup-Kultur schon auch erst noch am Anfang. Man ist deutlich besonderer, ja, wenn man gründet, erst recht dann auch noch als Europäer.
Herzlich willkommen bei So geht Startup, der Gründerszene-Podcast. Ich bin Paulina, Redakteurin bei Gründerszene. In unserem Podcast hört ihr Gründergeschichten. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern über ihren Weg in die Szene und natürlich ihre besten Tipps für andere Startup-Begeisterte. Ihr könnt unseren Podcast auch gerne abonnieren. Wir sind auf Spotify, auf Deezer und auf Apple Music. Und lasst uns auch gerne mal einen Kommentar da, wie euch der Podcast gefällt. Heute spreche ich mit Dana von der Heide, die Gründerin von Parcelperform. Das Startup kommt mal nicht aus Berlin, Hamburg oder München, sondern sitzt in Singapur. Von der Heide und ihr Mitgründer Arne Jaroszewski sind da aus beruflichen Gründen hingezogen und dann geblieben, um ihr eigenes Startup hochzuziehen. Ja, mit Parcelperform bieten sie ein Tool an, mit dem Online-Händler ihre Kunden über den aktuellen Lieferstatus ihrer Pakete informieren können. Und ich wollte heute mal von der Gründerin wissen, wie ist das eigentlich, sein Startup in Singapur aufzubauen? Hi Dana, schön, dass du heute Zeit hast für unseren Podcast.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Freut mich sehr.
Es ist tatsächlich bei Gründerszene der Podcast, der über die weiteste Distanz läuft, weil du bist in Singapur, richtig?
So ist es, genau, ja.
Und du hast mir auch vorher geschrieben, dass du tatsächlich dort jetzt gerade in Quarantäne bist. Bist du jetzt gerade in Quarantäne?
Ja, genau. Seit Montag bin ich zurück aus Berlin und sind jetzt hier in Singapur im Hotel. Man hat es dann doch ganz angenehm, aber in Quarantäne für die nächsten 2 Wochen, absolut.
Und das ist so, weil du praktisch aus einem Risikogebiet kommst?
Ja, genau. Also Singapur hatte ja schon die 2. Welle durch und hat sich jetzt extrem gut geschlagen, fast keine Fälle. Von daher sind sie jetzt sehr, sehr vorsichtig. Das heißt, es gibt nur ganz ausgewählte Länder, 3 oder 4, wo man dann nicht in die Quarantäne muss, aber alle anderen sind erstmal 2 Wochen lang abgeriegelt.
Warst du tatsächlich schon, auch als die Corona-Krise losging, in Singapur oder warst du da in Berlin? Wie war das?
Ja, ich bin generell ohne Corona sozusagen viel unterwegs. Unsere Zentrale hier in Singapur und dann haben wir viele Entwickler in Vietnam und auch ein großes Büro da und auch ein Büro in Berlin. Von daher war ich dieses Jahr am Anfang, hatte ich sozusagen noch Glück. Ich war erst in Deutschland und bin dann von Deutschland nach Australien, um uns da mit unseren Kunden auseinanderzusetzen. Dann ging es aber in Australien los und ich bin dann weiter nach Singapur. 2,5 Monate lang zu Hause, sehr, sehr vorbildlich, mit wirklich auch nur ganz in Ausnahmesituationen mal rausgehen, einkaufen oder zum Arzt, aber die waren da sehr streng. Und ich bin dann im Juli nach Deutschland, hatte erstmal den Vorteil, sich da ein bisschen freier bewegen zu können. Aber klar, jetzt wissen wir ja alles, geht ja leider auch in Deutschland nochmal weiter. Und jetzt bin ich erstmal in Singapur. Mal gucken, was noch so passiert. Daumen sind gedrückt für uns alle, dass wir die Situation bald in den Griff bekommen, würde ich sagen.
Und du hast ja gerade schon gesagt, dass die Situation jetzt tatsächlich in Singapur ganz gut ist. Wahrscheinlich sogar besser als vielleicht in Berlin, wo es ja gerade nochmal richtig losgeht. Ich habe gerade gehört, dass sie vielleicht sogar wieder in kompletten Lockdown gehen.
Ja, genau. Die Situation hier ist deutlich besser. Es gibt nur noch 2, 3 Fälle am Tag. Aber man muss auch sagen, Singapur ist konstant streng. Ja? Also es wird überall Maske getragen, auch draußen. Treffen ist nur in Gruppen von 5 Leuten erlaubt. Das gibt uns natürlich auch nochmal ganz neue Herausforderungen im Büro. Wobei es trotzdem sicher ist, auch ins Büro zu gehen. Ja?
Und wie vertreibst du dir jetzt so die Zeit in der Quarantäne? Arbeitest du oder ja, langweilst du dich jetzt mehr oder weniger?
Ja, ich glaube, man muss noch einen Gründer finden, der sagen, er langweilt sich. Das ist mir irgendwie die ganze Corona-Zeit noch nicht passiert. Und so ist es auch jetzt nicht. Ich nutze natürlich auch die Zeit. Für uns ist jetzt, geht bald die Peak-Saison los, gerade im E-Commerce-Bereich und in der Logistik. Und da gibt es viel zu tun. Und dann gibt es ja auch immer noch die Planung fürs nächste Jahr. Also langweilig wird mir auf keinen Fall. Ja.
Vielleicht können wir einmal so ein bisschen darüber sprechen, was dich überhaupt nach Singapur verschlagen hat. Weil du bist eigentlich Berlinerin,
ja,
oder?
Genau, ja, ich bin eigentlich Berlinerin, aber ich bin jetzt seit 8 Jahren schon in Singapur. Ich habe meine Karriere so ein bisschen in der Logistikindustrie angefangen, war damals in der Zentrale bei der DHL und bin über die nach Singapur gekommen. 2012 war das. Und bin dann so ein bisschen hängen geblieben, aber natürlich auch sehr gerne. Zum einen, weil ich mich vor 4 Jahren mit Faster Perform eben hier in Singapur selbstständig gemacht habe, aber zum anderen eben auch, weil ich es super spannend fand, irgendwie zu sehen, was hier in Asien los ist, wie stark E-Commerce boomt und ja, wie auch wirklich nochmal ganz andere Komplexitäten aufkommen. Von daher bin ich jetzt schon länger in Singapur und nenne es mein Zuhause, ja.
Wie war das dann damals? Du warst praktisch mit DHL hier. War dir da schon klar, dass das eine langfristige Sache wird? Oder dachtest du damals, ich kehre bestimmt nach 2 Jahren wieder zurück?
Ja, ich glaube, so jeder, der irgendwie in Singapur ankommt, so ist das oft im Expat-Leben, sagt immer, ich mache das für 2 Jahre. Davon war ich auch einer. Ja, nach 2 Jahren DHL hier in Singapur habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und auch dann weiß man ja immer nicht, klappt es, wie lange wird es funktionieren? Mit einer Mischung aus einer guten Idee, wie es scheint, und auch ein bisschen Glück, läuft es jetzt seit 4 Jahren schon extrem gut für uns. Das heißt aber nicht, dass ich damit immer in Singapur bleibe, sondern ich bin jetzt auch sehr viel mehr in Europa unterwegs, weil wir einfach langsam quasi zurück nach zu Hause expandieren. Und das macht natürlich dann besonders viel Spaß.
Was waren für dich so die Hauptpunkte, weswegen du dich überhaupt für eine Gründung in Singapur entschieden hast? Also du hast gerade schon erwähnt, E-Commerce boomt da total und hat da auch schon sehr, sehr stark geboomt. Gab es da noch andere Gründe, wo du dachtest, okay, krass, hier muss ich gründen?
Ja, also zum ersten natürlich auch ein bisschen die Herausforderung, so weit weg von zu Hause, sowas auf die Beine zu stellen. Das hat mich einfach irgendwie gekitzelt und ich fand halt Asien immer spannend. Aber ja, gerade auch für unser Geschäft war es einfach eine unglaubliche Chance. Also mit Parcel Perform kümmern wir uns ja um die Standardisierung von Logistikdaten. Und Logistik hier in Asien ist einfach nochmal deutlich komplexer. Ja, man hat viel mehr Anbieter, man hat viel mehr Sprachen, ganz viel geht über die Ländergrenzen hinweg mit verschiedenen Zeitzonen. Das heißt, uns war klar, wenn wir es schaffen, irgendwie unser Geschäftsmodell und unser Angebot hier in Asien erfolgreich zu etablieren, dann wird es nochmal deutlich einfacher, das auch in den Rest der Welt zu bringen. Von daher war Singapur einfach eine echt gute Kombination aus Chancen, ein bisschen Nervenkitzel und natürlich auch einer super hohen Lebensqualität für mich selber.
Wie ist das denn sprachlich? Du hast gerade schon erwähnt, es gibt viele verschiedene Sprachen. Sprichst du mit allen Englisch? Sprichst du Chinesisch? Wie ist das bei dir?
Ja, ich würde sehr gerne Chinesisch sprechen, aber ist tatsächlich so, hier in Singapur ist Englisch eine der Hauptsprachen. Das heißt, wir machen alles auf Englisch. Dann gibt es Bahasa, das ist die Sprache, die man in Malaysia und in Indonesien spricht. Das fällt einem deutlich einfacher als Deutscher. Jetzt wäre meine nächstlogische eigentlich Vietnamesisch. Da haben wir ein riesengroßes Team und ich würde mich sehr, sehr gerne mit denen unterhalten, aber es fällt mir leider noch zu schwer und das mit dem Englisch ist dann doch zu einfach. Mein Mitgründer ist auch Deutscher, von daher gibt es eine Mischung zwischen Deutsch und Englisch bei uns jeden Tag im Büro.
Ist das manchmal eine Herausforderung, dann auch auf vernünftigem Wege zu kommunizieren mit dem Team in Vietnam? Oder ja, wenn es halt immer so ein Mix ist aus Vietnamesisch, Englisch und Deutsch?
Nee, eigentlich nicht. Mir macht es auch total Spaß. Ich mag das gerne, dass wir so viele verschiedene Kulturen, Sprachen und so im Mix haben. Das heißt, wir haben im Team 11 verschiedene Nationalitäten und Sprachen. Das hilft uns super, wenn wir neue Kunden haben. Dann können wir irgendwie in lokaler Sprache die unterstützen. Nee, uns macht das vor allem Spaß. Ist eine coole Sache, runde Sache für uns, die das Geschäft bereichert eigentlich.
Bevor wir mehr auf das Thema Parcel Perform generell kommen, würde ich gerne noch so ein bisschen was über die Startup-Szene in Singapur generell erfahren. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das so ähnlich wie in Berlin von der Startup-Szene her oder ist das total anders?
Ja, spannende Frage. Für mich fast ein bisschen schwer einzuschätzen, weil ich jetzt schon so lange auch aus Berlin weg bin. Aber ja, generell, was man natürlich auch immer wahrnimmt, auch wenn ich dann wieder mal zu Hause bin, sozusagen, unterscheidet sich das schon noch sehr. Also in Singapur ist diese ganze Startup-Kultur schon auch erst noch am Anfang. Man ist deutlich besonderer, ja, wenn man gründet, erst recht dann auch noch als Europäer, der irgendwie hier in Singapur gründet. Und ist natürlich auch kulturell für die Lokalen hier noch eine Herausforderung. Ja, also es gibt schon nochmal so das traditionellere Bild, wo man eher einen sicheren Job als Arzt oder Banker anfangen sollte. Singapur hat natürlich auch eine große Finanzindustrie. Von daher merkt man schon, dass sich die Leute hier mit dem Gründen gerade als Lokale schon noch schwerer tun und noch ein bisschen weniger mutig sind, weil einfach die Gesellschaft das noch nicht als so angesehen etabliert hat. Aber auf der gleichen Seite, klar, sind die Chancen mit weniger Startups, aber doch relativ viel Kapital und auch ein Zugriff Zugang zu einem komplett, ja, zum Teil auch underserviced Markt, natürlich deutlich größer, ja. Mhm. Und man muss auch sagen, dass die Regierung einen super unterstützt. Also gerade die Lokalen haben hier wirklich tolle Projekte, wo die Regierung irgendwie hilft, einem Büro zu finden, mhm. Leute zu finden. Das heißt, so ein bisschen der Ausblick auf Innovation ist hier deutlich greifbarer, ja. Und mhm. Da kommt man viel schneller auch in das Rad der Regierung sozusagen rein, ja.
Das heißt, sind auch viele Expats so wie ihr vor Ort?
Ja, super viele. Also Singapur ist eine super internationale Stadt, ja auch noch gar nicht so alt. Ja, eigentlich könnte es kaum internationaler sein. Und so ist es eben bei uns im Geschäft, aber auch wenn man sich umschaut, ja.
Und wenn man jetzt über den Prozess des Gründens an sich spricht, unterscheidet sich das von dem, wie es in Deutschland ist? Weil da bemängeln ja dann doch immer viele, dass das bei uns in Deutschland sehr bürokratisch ist. Ist das in Singapur anders?
Ja, absolut. Also in Singapur ist halt einfach sehr digitalisiert und das fängt dabei an, dass man innerhalb eines Tages seine Company anmelden kann, dann geht man zur Bank und dann bekommt man quasi bestenfalls direkt noch die Kreditkarte am selben Tag mit. Das geht deutlich einfacher, muss ich sagen, und deutlich unbürokratischer. Wir haben natürlich inzwischen auch eine GmbH in Deutschland gegründet. Das hat sehr lange gedauert und uns fast graue Haare bereitet. Ja, da haben wir uns tatsächlich schwer getan im Vergleich zu Singapur.
Also insgesamt würdest du Leuten weiterempfehlen, auch mal ein Startup dort zu gründen?
Ja, auf jeden Fall. Also ist natürlich nicht ohne und die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Ne? Singapur ist natürlich auch kein günstiges Pflaster sozusagen, was das Leben angeht. Aber wenn man irgendwie kann, ich glaube, gerade nah am asiatischen Markt zu sein, ob es jetzt Singapur ist oder ich habe eine große Liebe für Ho Chi Minh in Vietnam, da ist die Entwicklung natürlich noch am Anfang. Oder ich bin auch viel in China, dadurch, dass ich einer von den E-Fellows in diesem Alibaba E-Founder Fellowship bin. Ja, einfach mal rausgehen und sehen, was hier in Asien so abgeht, gerade in der E-Commerce-Branche, kann, glaube ich, nur bereichern für die eigene Gründung.
Wie bist du denn in dieses Alibaba E-Fellowship reingekommen? Oder vielleicht kannst du erstmal ganz kurz erklären, was ist das überhaupt?
Ja, total gerne. Ja, für mich auch echt besonders und eine wirkliche Ehre und super spannend. Genau, es ist so, dass Alibaba zusammen mit der UN einfach Gründer fördern möchte. Und die haben zwei Hauptregionen. Das ist einmal Asien oder eher Südostasien, also die Entwicklungsländer sozusagen auch ein bisschen innerhalb von Asien und Afrika. Diese beiden Programme haben sie. Und da kann sich quasi jeder bewerben, der in dieser Region gründet. Da fiel ich jetzt also glücklicherweise rein. Aber natürlich gab es jetzt aus Singapur, glaube ich, gab es mich und ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Teilnehmer aus Singapur gab. Die meisten kamen natürlich eher aus Ländern wie so Pakistan und Thailand und all diese spannenden Länder, die gerade im Umbruch sind. Und ja, es gibt einen Bewerbungsprozess, auch gar nicht so einfach mit vielen runden Interviews, aber mich hat das einfach unfassbar gereizt, mal hinter die Kulissen bei Alibaba zu schauen, die Chance zu haben, irgendwie Jack Ma zu treffen. Von daher habe ich mich beworben und natürlich extrem gefreut, als ich dann im November vor zwei Jahren auch dabei sein durfte.
Und was hast du jetzt dadurch für Vorteile?
Vor allem einfach nochmal einen tieferen Einblick. Ja, also wir sind dann tatsächlich auch, wie gesagt, im November in die Hauptzentrale von Alibaba gefahren und durften da eine ganze Zeit verbringen. Da gab es gerade Double 11, das ist ja der Haupt-Sales-Tag. Und da einfach live vor Ort zu sein, mal in die Warehouses zu gucken, für mich aus Logistik-Sicht natürlich unfassbar spannend, wie viel die da innerhalb eines Tages abhandeln können und zwar sehr effizient und erfolgreich. Ja, und einfach so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, was ist eigentlich in so einem Boom einen Markt wie China, der gerade aus Deutschland ja auch immer sehr viel weit weg erscheint und früher dachte man immer so, ja, die sind vielleicht ein bisschen hinten dran, die produzieren ja gar nicht so viel selbst. Die haben inzwischen in so vielen Bereichen, aber eben auch auf Seiten der E-Commerce irgendwie das Shoppingverhalten, das Angebot in Europa deutlich überholt. Und ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, man hat einen kleinen Blick in die Zukunft bekommen.
Lass uns dann doch jetzt direkt mal bei dem Thema bleiben und ein bisschen über Parcel Perform an sich sprechen. Eure Software mehr oder weniger ist ja dafür da, damit Kunden ihre bestellten Pakete verfolgen können. Da würde mich erstmal interessieren, wieso habt ihr genau in dem Bereich gegründet? Weil man denkt erstmal, okay, so eine Paketverfolgungsprogramme bietet eigentlich ja jeder Zustelldienst selbst an, wenn ich jetzt an DHL zum Beispiel denke.
Genau, also wir haben es natürlich vor allem gegründet, um den Onlinehandel zu unterstützen, weil was man sehr schnell merkt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, Logistik ist einfach unfassbar intransparent, eigentlich für alle Beteiligten. Also keiner weiß so ganz genau, wann kommt das Paket jetzt an, wo ist es denn gerade, und man muss dann eben zu den Carriern gehen und nachfragen. Das ist jetzt im Kundenerlebnis, ist, wenn ich online etwas bei einem Webshop bestelle, ja gar nicht so optimal. Warum soll ich denn, wenn ich dem Webshop mein Geld gegeben habe, woanders hingehen, um zu erfahren, wie es jetzt um mein Paket steht und einem anderen Kundenservice hängen, zum Beispiel DHL, Hermes und so weiter. Und das wollten wir irgendwie lösen, um vor allem halt natürlich den Endkunden eine bessere Erfahrung zu geben, aber natürlich liegt der Mehrwert bei den Händlern, ja, um die einfach denen zu ermöglichen, dass sie mehr Kontrolle haben, die Kunden in ihrer eigenen Brand halten können, gerade nach dem Einkauf, weil da ist das Potenzial für Loyalität, Upselling und so weiter sehr hoch. Aber gleichzeitig haben halt diese Händler auch echt viele Kosten. Jetzt kommt ja gleich bald die Peak-Saison. Da bestellen alle, jeder will es am besten irgendwie morgen sofort vor der Tür haben. Das heißt, es gibt unglaublich viele Anrufe im Kundenservice und die machen genau das, was der Endkonsument macht. Die gehen quasi auf die Seite des Logistiker und schauen das nach. Aber da ist ja der Mehrwert doch sehr gering und einfach auch der Aufwand sehr hoch. Von daher dem Online-Händler zu ermöglichen, zu wissen, wo sind jetzt alle meine Pakete? Wie gut performt eigentlich der Logistiker, um auch eine bessere Entscheidung zu treffen, mit wem man zusammenarbeiten könnte. Das war uns einfach total wichtig, diesen Markt einfach ein bisschen transparenter zu machen und die Erfahrung für alle Beteiligten zu optimieren. Und ja, das ist immer noch unser Ziel mit Parcelperform. Ja, da sind wir natürlich froh, dass wir mit vielen großen Brands auch bei dem Thema zusammenarbeiten können.
Wer sind so zum Beispiel eure Kunden?
Wir arbeiten zum Beispiel global mit Nespresso, aber auch in Deutschland zum Beispiel Zalando ist dabei, Wayfair, Decathlon, die Sportmarke. Und dann haben wir natürlich auch ganz viele quasi lokale Brands, die uns unterstützen. Da geht es wirklich in jedes Segment. Die großen Marktplätze sind eins unserer Schwerpunkte, weil die einfach oft auch noch weniger Kontrolle über ihr Shipping haben. Aber ja, eigentlich auch jede Brand, jeder, der etwas online verkauft, sollte sich natürlich auch bemühen, sich um den Kunden zu kümmern nach dem Einkauf. Und da unterstützen wir sie gerne bei.
Vielleicht kannst du noch einmal erklären, was genau Parcelperform dann im Endeffekt kann. Also wie funktioniert das Tool und was sieht am Ende auch der Nutzer?
Ja, super gerne. Genau, was wir machen, ist, wir aggregieren Sendungsverfolgungsdaten. Also genau diese Frage, wo ist jetzt mein Paket? Und das machen wir über 600 verschiedene Logistiker, inzwischen 640. Warum ist das so wichtig? Weil gerade internationale E-Commerce-Händler immer mehr international verschicken. Und wir wollen halt sicherstellen, das ist auch unser Versprechen an den Kunden, dass wir immer alle Logistiker abbilden. Das heißt, wir integrieren all deren Daten und wir standardisieren sie, weil jeder nennt erfolgreich ausgeliefert anders. Ja, dein Paket ist jetzt angekommen, hey, das ist erfolgreich ausgeliefert. Wenn man das nicht standardisiert, dann kann man das nicht interpretieren und ohne einen Standard kann man halt keine Zusatzservices anbieten. Das heißt, nur wenn das standardisiert ist und wir die Daten interpretieren können, können wir sagen, okay, immer dann möchte ich eine E-Mail an den Kunden verschicken. Vielleicht auch mal, wenn was nicht gut geht. Und so möchte ich dann aber auch mal messen, wie lange dauert das eigentlich vom ersten Moment, wo eine Bestellung eingeht, bis sie final ausgeliefert worden ist. Und das machen wir für unsere Kunden. Und da geht es gar nicht um uns, Parcelperform, unsere Brand, sondern es ist immer alles White Label, sodass es am Ende der Online-Händler ist, der seinem Kunden auf seiner eigenen Tracking-Seite im quasi Order-Überblick eine Benachrichtigung gibt, wo denn sein Paket gerade ist, zum Beispiel.
Da würde mich jetzt auch mal interessieren, habt ihr jetzt zuletzt in der Corona-Krise gespürt, dass es da ja mehr Interesse auch zum einen von Seiten der Händler gab, aber andererseits auch ein höheres Paket-Transportvolumen, weil ja auch viel mehr online bestellt wurde?
Ja, absolut. Also für uns war nach so anfänglichem Schrecken, was die Corona-Phase anging, das beste Jahr, das wir bislang hatten. Wir freuen uns auf die Peak-Saison sehen halt auch einfach mit den ganzen Black Friday, Cyber Monday, 11/11, Weihnachten steht vor der Tür. Die Zahlen gehen einfach komplett durch die Decke. Selbst Offline-Stores, die normalerweise quasi den Kunden in die Ladenzeile locken würden, setzen jetzt auf Online. Das heißt, die E-Commerce-Volumina haben sich einfach unfassbar vervielfacht. Und gleichzeitig sehen wir natürlich auch, ja, wir sind jetzt alle zu Hause, wir warten darauf, dass unsere Bestellungen ankommen. Vielleicht haben wir sogar mal ein bisschen mehr Zeit, um das irgendwie nachzugucken. Das heißt, der Endkonsument erwartet jetzt immer mehr, dass er auch wirklich im Loop gehalten wird, benachrichtigt wird, möchte jetzt seine Zeit nicht in irgendeinem Callcenter verbringen. Umso wichtiger wird es einfach, dass der Online-Händler die E-Mails rausschickt, per SMS nochmal benachrichtigt und denen eine wirklich gute Erfahrung bietet.
An welcher Stelle verdient ihr dann Geld? Also verdient ihr pro Bestellung oder ist das eher so, dass ihr die Software verkauft? Wie macht ihr das?
Genau, wir sind ganz klassisch Software as a Service. Wir verdienen pro Transaktion, also pro Paket, dass wir das sich auch finden, verdienen wir dann. Das heißt, da gibt es einen ganz quasi direkten und messbaren Mehrwert pro Paket, wo sonst natürlich irgendwie ein Kunde nachfragen würde, haben wir einen geringen Centbetrag für das Tracking des Paketes. Das zahlt der Händler an uns. Mhm.
Kannst du was dazu sagen, wie viele Umsätze ihr macht?
Nee, das ist natürlich schwierig, leider für uns, würde ich gerne viel mehr zu sagen, aber ja, wir sehen jeden Monat Millionen in Millionen von Paketen bei uns, haben jetzt auch wirklich große Kunden wie Shopify an unserer Seite, wo wir uns natürlich auch freuen, von daher skalieren wir gerade die Plattform sehr hoch, aber dadurch, dass wir quasi die führenden Online-Händler schon auf unserer Seite haben, sehen wir einfach echt inzwischen sehr, sehr großen Anteil des generellen E-Commerce-Voluminas auf unserer Plattform, es macht echt Spaß.
Und wenn du jetzt mal so zurückblickst, als ihr gestartet seid, vor 5 Jahren, ja, glaube ich, wie habt ihr überhaupt angefangen?
Genau, also wie viele Gründer wahrscheinlich so ein Schritt nach dem anderen. Wir hatten natürlich den Vorteil, dass wir aus der Industrie kommen. Das heißt, uns war relativ klar, wo wir ansetzen wollen. Wir haben immer gesagt, die Kunden, die wir finden, die wollen wir auch global und ganzheitlich quasi unterstützen. Das heißt, wir haben immer nach und nach mit jedem Kunden zusätzliche Carrier mit angebunden. Und so machen wir es auch bis heute. Die Logistiklandschaft verändert sich ständig. Von daher ist es auch heute so, dass wir immer wieder neue Dienstleister finden, die wir dann für den Kunden anbinden und mit aufnehmen. Und gleichzeitig haben wir halt auch irgendwie schnell gemerkt, und vielleicht ist das auch so ein bisschen asiatische Kultur. Wir sind Plattform as a Service, aber Service ist halt für uns wichtig. Und das unterscheidet uns auch nochmal. Wir wollen halt den Kunden betreuen. Und einer unserer Vorteile ist dabei natürlich, ein Entwicklerteam in Vietnam haben zu können, weil wir so Sachen natürlich deutlich kostengünstiger und aber auch schneller auf den Markt bekommen und dadurch auch viel mehr so customizen können für unsere Kunden.
Wenn du jetzt auch nochmal zurückdenkst an so die ersten Monate, vielleicht auch das erste Jahr, würdest du irgendwas heute anders machen, wo du denkst, das hätten wir vielleicht mal besser so und so gemacht, dann wär's, hätten wir den Fehler nicht gemacht?
Ja, ich glaube, es gibt für jeden, für uns alle, und auch bei uns war es nicht anders, einfach immer viele Learnings. Und für mich war es persönlich auch die erste Gründung. Mein Mitgründer Arna, der hatte schon ein bisschen Vorerfahrung. Ich glaube, bei uns sind ja auch viele ulkige Dinge passiert. Ne? Wir waren in unserem ersten Jahr, haben wir zum Beispiel hier in Singapur an so einer Reality-TV-Show teilgenommen. Startup hieß das Ganze, wurde auch in 20 Ländern geehrt. Das sind vielleicht Sachen, in die hätten wir dann nicht unbedingt unsere Zeit investiert. Aber ja, war auch ein wichtiges Learning. Gleich ist natürlich beim Thema Fundraising. Ne? Wenn man so weit weg von zu Hause raced und das eigentlich auch noch nicht gemacht hat, ist natürlich noch schwieriger zu verstehen, wen spricht man jetzt an, wie spricht man auch die Investoren hier in Asien an. Da haben wir in der Zwischenzeit auch echt viel gelernt.
Wie habt ihr euch damals Hilfe gesucht? Seid ihr dann in Austausch gegangen mit anderen Gründern, die in Singapur stationiert sind? Oder wie habt ihr das gemacht?
Ja, wir hatten natürlich den Vorteil, dass wir uns mit der Industrie ganz gut auskannten und wir haben einfach auch viel mit Kunden gesprochen. Also bei uns war immer gleich die große Frage, was braucht denn eigentlich der Markt? Und da haben wir relativ schnell dann auch getestet. Und klar, der Austausch mit anderen Gründern war uns wichtig, aber wir haben auch relativ schnell so ein bisschen gewusst, was wir wollten und uns darauf fokussiert, das Produkt dann auf die Straße zu bekommen. Aber ja, super wichtig, natürlich auch so ein Ökosystem um sich rum zu haben mit Leuten, die einen unterstützen. Und dafür waren wir auch super, super dankbar, ja, für all die Leute, die sich mit uns irgendwie Abend nach Abend oder am Wochenende hingesetzt haben und das Ganze auch noch ein paar Mal durchgesprochen haben. Ja.
Ist eigentlich sowas wie Marketing, muss man das anders angehen im asiatischen Raum, wenn man das jetzt vergleicht mit dem europäischen Raum?
Ich glaube, wir sind ja vor allem in so einem B2B-Segment. Da sind die Sachen schon sehr ähnlich. Also da hat jetzt quasi, glaube ich, eher die Corona-Phase deutlich mehr Veränderungen mitgebracht als alles andere, weil wir haben früher viel auf Events gesetzt. Das war für uns ein super wichtiger Lead-Generation-Funnel sozusagen. Mhm. Jetzt ist, glaube ich, unser Best-Performing-Channel LinkedIn. Ja, mit großer Freude experimentiere ich und das Team da auch gerne rum und gucken, wie wir Leute mit relevanten Inhalten versorgen können und auch ansprechen können. Ein Channel, der für uns auch super gut funktioniert hat, ist das ganze Thema Community. Also wir haben neben Passe Perform noch eine weitere Brand, die heißt Passe Monitor. Mhm. Und das ist für uns so eine Community-Seite, auf der wir einfach Logistikdaten aufarbeiten. Also in der wir Leuten Reports geben, sich angucken, wie verhalten sich Transit Times in bestimmten Ländern, zwischen bestimmten Ländern. Jetzt gerade mal Vergleich, wie ist es vor Corona gelaufen, wie ist es jetzt aktuell, sind die Zahlen. Und damit versuchen wir irgendwie aufzuklären. Und das hilft dann natürlich auch irgendwie, die Leute dafür zu sensibilisieren, dass man eigentlich darauf bestehen sollte, auch bessere Daten an der Hand zu haben, auch als für die Entscheidungsträger in den Händlern, ja.
Und generell, wenn man jetzt an das Arbeiten und vor allem auch Gründen in Singapur denkt, gibt es da, ich sag mal, kulturelle Besonderheiten, die zu beachten sind oder die für dich erstmal ungewöhnlich sind? Ich frage das jetzt, weil ich habe tatsächlich mal mit Ralf Dümmel, dem Juror von Jule der Löwen, über über Geschäftsbeziehungen in China gesprochen. Und da sagte er, dass es doch die ein oder andere Besonderheit gibt. Ist das in Singapur auch so?
Ja, das stimmt schon. Also man wird halt deutlich mehr sensibilisiert für Kulturunterschiede. Ja, also die Art der Zusammenarbeit ist natürlich auch anders. Es gibt natürlich auch so ganz pragmatische Herausforderungen, wie wir haben ganz viele Kollegen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, unterschiedlichen Religionen. Da gibt es natürlich auch ganz andere Regeln. Ja, ich als unverheiratete Frau tue mich jetzt natürlich unverschleiert dann in bestimmten Ländern ein bisschen schwieriger, auch Termine zu machen. Und das kann man dann auch ganz gut respektieren. Man muss sich dann natürlich erst so ein bisschen eingrooven. Mhm. Aber ja, für mich ist das eigentlich Teil des Schönen am Gründen im Ausland, dass man einfach auch neue Sachen lernt und auch vielleicht auch ein bisschen so ein neues Leadership-Verhalten, in dem man sich eben doch nochmal viel mehr auf den kulturellen Kontext einstellen muss.
Wie handhabt ihr dann solche Situationen? Geht dann eher dein Mitgründer dahin?
Ja, es kommt immer drauf an. Wir haben halt, dadurch, dass wir im Team relativ breit aufgestellt sind, sind dann auch einfach meine Kollegen dabei oder wir machen das gemeinsam. Bislang haben wir uns da eigentlich immer ganz gut geschlagen. Ja, für mich ist dann, glaube ich, die größte Herausforderung so das ganz Typische. Ja, Logistik ist immer noch eine sehr männerdominierte Sphäre. Von daher muss ich immer darauf achten, so ein bisschen auch wirklich ernst genommen zu werden. Am Anfang passierte mir es dann schon öfter, dass mich jemand fragte, wie ist denn so dein Praktikum bei Baselperform? Und ich dachte so, ja, nicht ganz. Von daher, krass. Ja, gibt's immer wieder Herausforderungen. Ja, aber auch überall und ehrlicherweise genauso auch in Deutschland. Ja.
Wenn jetzt eine Zuhörerin denkt, oh Mann, bei mir ist das genauso, hast du irgendwie einen Tipp, wie man sowas dann entgegnet? Soll man einfach cool bleiben? Soll man, wie bist du mit sowas umgegangen?
Ich glaube, freundlich, aber bestimmt. Also ich glaube, jetzt irgendwie jemanden vor den Kopf zu stoßen, gerade auch hier im kulturellen Kontext, bringt das ja nicht viel. Ja, das ist mein Mitgründer und ich zum Beispiel, wir haben den Deal, dass er doch bitte immer sehr explizit sagt, dass er verheiratet ist und Kinder hat, damit ich dann schnell sagen kann, ich nicht, damit auch klar ist, wir sind jetzt kein Paar. Und solche Tricks wenden wir dann schon gerne auch mal an. Und mein Team ist inzwischen auch super gut darin. Ja, also wenn sie merken, wenn jetzt irgendwie einer von meinen männlichen Sales-Mitarbeitern dabei ist, dann sagen sie auch gerne mal, hier übrigens, dann musst du mal meine Chefin danach fragen, wie kann dir das irgendwie bestätigen, sodass halt auch die Verhältnisse schnell klargestellt werden. Mhm. Ich glaube, da groovt man sich relativ schnell ein. Ich persönlich habe irgendwie angefangen, einfach sehr freundlich zu bleiben, immer zu lächeln, aber dann auch sehr bestimmt aufzutreten.
Und der Arbeitstag, läuft der tatsächlich ähnlich ab wie in Deutschland? Also so klassischerweise von 9 bis 6 Uhr abends mit einer Mittagspause dazwischen? Oder ist die Arbeitsweise in Singapur doch anders?
Nee, generell ist sie schon ähnlich. Jetzt für unseren Kontext kommt es natürlich auch drauf an, wie man fragt. Also wir fangen jeden Tag um 10 Uhr an. Wir sind jetzt nicht so die Ultramorgen-Menschen und viele von uns müssen sich auch später um die europäische Zeitzone kümmern. Das heißt, um 10 Uhr geht es bei uns morgens mit einem Stand-up los. Wir machen quasi auch viel gemeinsame Team-Lunches. Da gibt es ja hier auch in Asien durch diese Hawker-Center, diese kleinen Food-Ställe sozusagen auch immer super viel zu erkunden und das lokale Team führt uns da auch immer gerne rum, um was Neues zu erkunden. Und sonst, ja, haben wir, glaube ich, als Startup einfach auch irgendwie bestimmte andere Rhythmen. Ja, jeden Freitag setzen wir uns zusammen, machen, was wir Retro nennen. Das heißt, man reflektiert mal auf die Woche. Ich mache einen Frauenlunch mit meinem Frauenteam einmal die Woche, wo wir uns austauschen. Aber natürlich, wenn es dann so religiöse Sachen gibt, wo jemand dann freitags in die Moschee gehen möchte, dann unterstützen wir das natürlich auch völlig. Dann gibt es natürlich immer das Ramadan-Thema, wo die Leute sich natürlich zurückhalten und dann oft nichts essen und manchmal eben auch nichts trinken. Da muss man sich dann natürlich drauf einstellen. Aber das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen.
Ja. Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt?
Wir sind so grob 50, immer ein bisschen über 50 aktuell. Da sind dann aber natürlich auch nochmal viel Freelancer und Interns, die darauf kommen. Variiert immer ein bisschen auch zwischen unseren Büros. Jetzt sind wir gerade, setzen wir gerade darauf an, das Berliner Büro aufzubauen. Also wir suchen händeringend gute Sales-Leute, um nicht nur das Dachgeschäft, sondern auch nach Richtung Frankreich zu gucken. Von daher, wenn jemand noch eine neue Herausforderung sucht, freue ich mich sehr, wenn ihr euch bei mir meldet.
Würde mich auch mal interessieren, die Mitarbeitersuche in Singapur, ist das total einfach, da Talente zu finden oder ist das eher schwierig?
Eher schwierig, wobei kommt dann natürlich auch immer wieder drauf an. Also das, die Herausforderung hier in Singapur ist natürlich das ganze Thema Arbeitsvisum. Also für Nicht-Singapurianer müssen wir Visa beantragen. Da gibt es bestimmte Quoten. Das ist was, da tut man sich dann doch immer ein bisschen schwer und das muss man irgendwie gut in der Balance halten. Und klar, Singapur ist natürlich auch ein echter Tech-Hub inzwischen. Das heißt, so hast du andere Startups wie irgendwie Grab, Lazada, Carousell, die sitzen auch hier. Gerade so Produktmanager und so. Da gibt es schon auch ein Battle for Talents. Das Gute für uns ist eben, dass wir mit unserem Team in Vietnam und da auch das Büro direkt neben RMIT zu haben, haben wir halt echt super guten Zugriff auf gute Entwickler. Und ich glaube, das in so einem Tech-Startup ist wahrscheinlich immer das Schwierigste in der Rekrutierung. Ja.
Und da wird man tatsächlich in Vietnam besser fündig als in Singapur.
Das auf jeden Fall,
Ja.
ja, absolut.
Auch interessant. Hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht, dass ihr da noch so ein Riesenteam in Vietnam habt.
Ja, doch, absolut. Also ich meine, viele Startups sind dann hier in den quasi südostasiatischen Märkten. Früher war das oft Indien, jetzt ist es eher so Indonesien, Vietnam. Da ist auch immer unglaublich viel in Bewegung. Aber wir sind mit Vietnam super happy.
Und ja, du bist ja jetzt auch schon seit 5 Jahren Chefin über viele Mitarbeiter. Beobachtest du da, dass die Mitarbeiter, du hast es gerade schon selber angesprochen, die vielleicht aus verschiedenen Ländern und Kulturen kommen, auch unterschiedliche Führungsstile erwarten?
Ja, und vor allem so aus einer Vorprägung, ne? Also ich war ja selbst lange, lange im Corporate Setting. Da kennt man einen ganz anderen Stil des Zusammenarbeitens, des Reportings, des Entscheidungstreffens oder eben Nicht-Entscheidungstreffens. Das merkt man schon. Also wir stellen gerne die Leute ein, die so ein bisschen aus dem Querschnitt kommen, die jetzt nicht super lange im Corporate waren, sondern irgendwie was Besonderes mit sich bringen, ja, aus einer anderen Industrie kommen oder irgendwie Lust auf eine echt neue Challenge haben. Von daher sind wir oft ein bunter Mix und heiern jetzt gar nicht so geradlinig irgendwie jemanden, der 10 Jahre Erfahrung in dem Bereich hat, sondern suchen wir uns lieber die Leute, die ja mit frischen Ideen reinkommen wollen.
Ich habe in einem anderen Artikel gelesen, du hast auch Psychologie studiert. Würde mich auch mal interessieren, hilft dir das dabei, eine bessere Führungskraft zu sein?
Das ist auch schon so lange her und ich habe es ja nie praktiziert. Ich bin aber auch Mediatorin und ich glaube, das hilft deutlich besser. Also ich habe am Anfang eine Ausbildung zur Wirtschaftsmediatorin gemacht und das hilft dann schon ein bisschen. Natürlich nicht immer nur bei sich selbst, aber vor allem im Gespräch mit anderen und in der Verhandlungsführung vielleicht auch ein bisschen. Aber ja, klar, ich glaube, jeder muss seinen eigenen Stil finden und ja, für mich ist die Reflexion einfach sehr wichtig und natürlich auch das Fördern von Frauen, gerade in so einer Industrie wie Logistik und dann auch noch Technologie, ist das eins meiner Herzensthemen und darauf fokussiere ich mich natürlich. Aber das hat wohl nichts mit dem Studium zu tun,
Ja,
ja.
aber da ist es ja auch selbst in Berlin so, dass es auch da super wenige Frauen gibt. Also sei es jetzt Tech-Gründerinnen oder auch im Bereich Logistik, gibt es jetzt auch nicht so super viele. Von daher gibt es, glaube ich, weltweit noch viel zu tun.
Das glaube ich auch. Von daher, ja, hoffe ich, dass sich das bald ändern wird und wir mehr Frauen quasi davon überzeugen können, dass es eine spannende Industrie ist. Und wenn wir nicht den ersten Schritt machen, dann lädt uns keiner ein. Also einfach machen, kann ich immer nur sagen.
Wie ist das eigentlich in Singapur mit dem ja, mit dem Investmentkapital? Kommt man da leicht dran? Du hattest am Anfang schon mal erwähnt, dass es wohl von der Regierung auch einige Programme gibt. Und wie ist das so mit Wagniskapitalgebern? Gibt es da viele?
Ja, eigentlich schon sozusagen, aber es ist natürlich immer die Frage, wie viel Netzwerk hat man, ja? Und gerade in seiner ersten Gründung ist es halt gar nicht so einfach. Und wenn man dann noch in einem Markt ist, wo man jetzt nicht aufgewachsen ist und noch jemanden aus der Uni kennt sozusagen, dann war es für uns tatsächlich am Anfang ein bisschen unübersichtlich, um rauszufinden, okay, wer sind denn jetzt die Investoren, die VC-Funds, die in diesem Geschäftsmodell wie unseres investieren? Jetzt nach 4 Jahren Basel-Perform kennen wir uns wirklich gut aus und kennen natürlich auch die Spieler hier. Aber ich glaube, man hat einen Heimvorteil, wenn man entweder schon mal gegründet hat oder eben Leute in der Industrie kennt. Das fiel uns am Anfang noch ein bisschen schwieriger. Aber an sich ist natürlich auch viel Kapital in Asien, gerade in so einer Finanzmetropole wie in Singapur. Gleichzeitig wagt man sich deutlich weniger, als man das jetzt aus dem Valley oder auch als aus Deutschland kennt. Also die Unternehmensbewertungen sind im Durchschnitt deutlich geringer, weil hier ist halt das ganze Risikogründen, Risikoinvestitionen noch ein bisschen mehr am Anfang und man hat noch weniger Erfolge gefeiert, wie man das jetzt zum Beispiel aus dem Valley kennt.
Kommen wir vielleicht mal zu dem Punkt, dass du jetzt ja, beziehungsweise dass ihr jetzt ja auch ein Team in Berlin aufbauen möchtet. Das heißt, ihr wollt tatsächlich mit Parcel-Perform auch ein bisschen stärker in Europa oder auch Deutschland werden?
Genau, ja, wir haben schon Mitte letzten Jahres unser Büro in Berlin aufgemacht. Natürlich für Arne und mich ein ganz besonderer Moment, wieder zurückzukommen. Wir haben einfach gesehen, dass gerade ja auch in Deutschland, auch wenn es nicht so viele Carrier gibt, ist doch das Bedürfnis, dem Kunden eine bessere Erfahrung zu geben und das in seiner eigenen Brand zu kontrollieren, jetzt bei ganz vielen Brands in Deutschland auch deutlich stärker ausgeprägt. Von daher sehen wir super viel Marktpotenzial, auch über die Marktplätze und eigentlich auch über ganz Europa hinweg. Nehmen wir jetzt quasi den nächsten sehr logischen Schritt in Angriff, zurück nach Europa zu kommen und werden quasi das europäische Geschäft aus Berlin heraus aufbauen und freuen uns dann natürlich sehr. Jetzt gerade ist gar nicht so einfach mit dem Einstellen, weil am liebsten würden wir natürlich auch die Leute persönlich treffen und auch ins Büro holen. Von daher geht es gerade noch ein bisschen langsamer als gedacht, aber wir hoffen, dass wir bald voll loslegen können und dann auch gemeinsam mit den Mitarbeitern vor Ort angehen können.
Was jetzt so die Bürokosten zum Beispiel angeht, seid ihr da jetzt eigentlich in Berlin günstiger dran oder ist Singapur günstiger?
Na gut, wir haben ja auch deutlich mehr Leute sozusagen hier in Singapur. Wir haben hier in Singapur unser eigenes Büro. In Berlin haben wir ein super cooles, quasi eigenes Büro, aber innerhalb von einem Coworking Space. Von daher sind wir da super flexibel aufgebaut. Aber das war auch so ein bisschen unsere Erfahrung. Ja, also auch hier in Asien ganz am Anfang waren wir erstmal in verschiedenen Coworking Spaces und sind dann so nach und nach gewachsen, bis wir dann so bei 20 Leuten waren. Und dann ist natürlich auch klar, okay, das macht jetzt total Sinn, unser eigenes Büro zu haben und haben halt hier was super cooles gefunden, mitten in Chinatown. Wirklich mitten in der buzzing Stadt sozusagen und haben uns da jetzt irgendwie auch super gut eingerichtet und fühlen uns da sehr wohl und haben da aber auch genug Platz zum Wachsen. Von daher ist es gerade wahrscheinlich sogar fast genauso preislich wie in Deutschland, weil ich wundere mich ja auch immer wieder darüber, was in den letzten paar Jahren mit den Mieten passiert ist in Berlin.
Absolut, ja. Genau, was mich auch noch interessieren würde, ist, es gibt ja tatsächlich in Deutschland auch noch ein paar andere Startups, die sich in einem ähnlichen Bereich bewegen wie ihr. Habt ihr hier jetzt mehr Wettbewerb als vielleicht im asiatischen Raum?
Nicht unbedingt. Also es gibt immer wieder lokale Spieler, die sich quasi auf einen bestimmten Markt fokussieren, die dann aber auch deutlich begrenzter sind in dem, wie viele Logistiker sie integriert haben oder sich auf ein bestimmtes Marktsegment fokussieren. So ist das jetzt auch für uns in Deutschland und in vielen anderen Märkten. Ich glaube, wir kommen nochmal aus einem anderen Ansatz. Ja, wir denken da deutlich globaler. Wir kommen mehr aus diesem Enterprise-Segment, wo wir halt auch ein bisschen kompliziertere Dinge für den Kunden mitbetreuen können, viel mehr Customer können, viel mehr verschiedene Integrationen bauen können. Von daher sortiert sich quasi der Markt so ein bisschen von selbst aus und wir machen da uns jetzt gar nicht solche Sorgen drum, sondern wir glauben, mit so Kunden wie Zalando, Wayfair und vielen auch Marktplatzkunden, die wir jetzt inzwischen gewonnen haben, haben wir da ein super gutes Segment besetzt und da ist, glaube ich, genug Raum für alle, um zu wachsen, weil das Thema Kundenerfahrung und ja, das Management darum wird einfach immer wichtiger werden.
Wo wirst du dann auch zukünftig deinen Hauptwohnsitz haben? Wird das dann Berlin sein oder eher Singapur?
Ja, gute Frage. Ich bin ja jetzt gerade erstmal wieder in Singapur angekommen. Aber ich denke, wenn das Wachstum für uns so weitergeht und Europa eben auch immer eine wichtige Rolle spielt, dann werde ich natürlich über kurz oder lang auch deutlich mehr in Berlin sein. Und das wird wahrscheinlich auch schon Anfang nächsten Jahres beginnen mit uns, ja.
Wenn du so an deinen Alltag denkst, den du in Singapur hast versus den, den du vielleicht in Berlin hast oder hättest, was wären so Sachen, die du vielleicht vermisst an dem Leben in Singapur?
Das Wetter. Ich darf ja gerade nicht raus und es ist ja auch schon dunkel, dank der 6 Stunden Zeitverschiebung. Aber ja, das Reizvollste für mich war natürlich hier immer die Sonne, natürlich auch das leckere Essen und auch wie international es ist. Jetzt ist es natürlich in Berlin auch sehr international, aber hier in Singapur ist das Leben natürlich einfach nochmal deutlich schnelllebiger und man ist natürlich auch sehr gerne mal fix in 1,5-2 Stunden Flug in Vietnam oder Bali. Mhm. Das fällt jetzt gerade alles sowieso flach. Aber klar, es wird auch viele Dinge geben, die mir fehlen. Das Team natürlich auch. Aber ich hoffe, dass wir nach der Corona-Krise uns auch wieder ein bisschen flexibler bewegen können. Und vielleicht schaffe ich ja meinen Traum und kann irgendwie Best of Both Worlds machen sozusagen.
Mhm. Was weißt du schon, was du machen möchtest? Was das Erste ist, was du machen möchtest, wenn du wieder aus der Quarantäne raus darfst?
Ach, so viele Dinge. Natürlich irgendwie meine Freunde sehen und ins Büro mal wieder gehen. Da war ich nämlich auch schon echt lange nicht mehr. Und wenn man sich mal so ein Büro baut, in dem man sich wirklich wohlfühlt, dann vermisst man das auch wirklich. Und dann gibt's natürlich auch noch das sehr leckere Essen da draußen. Von daher freue ich mich auf alle 3 Sachen wahrscheinlich gleich viel. Ja.
Bekommst du gerade immer Essen geliefert?
Ja, und es ist leider immer kalt, bis es irgendwann mal an deiner Haustür ankommt. Von daher so eine warme Mahlzeit, was ich gerade sehr zu schätzen.
Ja. Was ist denn das typischste Essen in Singapur?
Ich würde sagen Chicken Rice oder Laksa. Also entweder so eine scharfe Kokossuppe, die ich auch sehr gerne habe, oder so Chicken Rice.
Mhm. Wir müssen so langsam zum Ende kommen. Ich habe noch am Ende 5 ganz schnelle Entweder-Oder-Fragen für dich.
Ja, gerne.
9-to-5 oder Nachtschicht?
Nachtschicht.
E-Mails am Wochenende oder Laptop zu?
Ach, ich bin schuldig. E-Mails am Wochenende. Aber bitte alle anderen Laptop zu.
Online-Shopping oder Stadtbummel?
Ganz klar, Online-Shopping.
Venture Capital oder Bootstrapping?
Bootstrapping, solange du kannst.
Kopieren oder selbst erfinden?
Auf jeden Fall selbst erfinden.
Und zuletzt noch, das ist jetzt keine Entweder-Oder-Frage, was würdest du sagen, wen oder welchen Gründer oder welche Gründerin sollten wir mal bei uns in den Podcast einladen?
Och, da gibt es so viele hier in Asien. Da muss ich direkt nochmal drüber nachdenken, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, holt euch auf jeden Fall eine Frau. Davon gibt es so viele Unterstützenswerte. Ja, genau, dafür mache ich gerne nochmal Follow-up und gebe euch ein paar Empfehlungen. Aber da draußen gibt es so viele, die wir wirklich unterstützen sollten. Und manchmal trauen sie sich vielleicht nicht, ins Rampenlicht zu schreiten. Von daher werde ich sicherstellen, dir eine Liste zuzuschicken.
Ja, gerne. Okay, dann wünsche ich ihr noch einen schönen Abend in Quarantäne.
Vielen lieben Dank dir.